Ja, auch bei mir zu Hause ist unter der Spüle der Müll. In meinem Fall ein Mülltrennungssystem. Da, wo früher bei meiner Mutter in der Küche nur ein Mülleimer war, da stehen jetzt bei mir vier. Grün, Bio, Grau, Restmüll, Blaupapier, Gelb, Verpackungen, meistens Plastik. Der gelbe Eimer ist immer am schnellsten voll. Und das geht nicht nur mir so, auch Stefan Beuting hat gesammelt und ausgekippt zu Recherchezwecken in die Radiowissen.
Es wiegt 243 Gramm, es bedeckt ein Drittel unseres Küchentisches und es müffelt. Das ist das, was unsere vierköpfige Kleinfamilie an einem Tag in den gelben Sackmüll schmeißt. Wollen wir mal gucken. Also ich sehe ja zwei Milchtüten, eine Packung Meersalz, feiner Frischkäse, Tüte, Schälchen, Schlagsahne, Mangosaft, vegetarische Toskana-Sticks, eine Muffin-Packung, gehört da glaube ich alles rein, bis auf das kleine Holz-Spielzeugschirmchen und ein Tempotaschentuch. Sortiert nach Gruppen hieße das quasi, wir haben drei Tetra-Packs, zwei Joghurtbecher, die aus so einem Verbund sind, dann hier Süßrahmbutter, das ist so ein, naja, metallisiertes Papier. Mich hat jetzt noch interessiert, welche Plastiksorten ich hier eigentlich in meinem gelben Sack habe. Auf einem Becherboden eines Sahnebechers habe ich den Zusatz PS gefunden. Steht für Polystyrol. Und die anderen Plastiksorten waren nicht gekennzeichnet. Jetzt habe ich im Netz einen Test gefunden, wie ich mit Hilfe von Salzwasser und einer Spüli-Lösung über die Dichte herausfinden kann, was ich habe. Also ich habe zumindest mit Sicherheit auch noch Plastiken aus dem Bereich Polypropylen oder Polyethylen. Und ganz mit Sicherheit, denn das ist das dichteste unter allen und versinkt in beiden Wassertypen, PET, also Polyethylentereftalat. Und die Frage stellt sich, kann man das eigentlich hinterher alles sinnvoll trennen?
Bevor ich mir diese Frage gestellt habe, habe ich vor allen Dingen gelernt, es gibt offenbar viel mehr verschiedene Plastiksorten, als ich dachte und wusste. Und alles landet zusammen im gelben Sack oder in der gelben Tonne. Die Verpackungsingenieurin Carolina Schweig sagt uns jetzt, was von Stefans Verpackungsmüll sinnvoll getrennt werden kann.
Also man kann es wirklich sinnvoll trennen, das ist gar kein Thema. Theoretisch, technisch gesehen, kann man wirklich die Sachen bis auf ist beschichtet, hat das und das noch drin, auseinanderklamüsern. Das geht und das geht auch in wirtschaftlichen Zeiten, also im Millisekundenbereich, dass man wirklich sagt, der Schnipsel gehört dahin und der andere gehört dahin. Das kann man technisch.
Wie kann ich denn jetzt den Trennmenschen helfen, also die nachher meinen Müll auseinanderklamüsern? Worauf sollte ich achten, wenn ich was in meinen gelben Sack schmeiße?
Immer alles mechanisch trennen, was geht. Sprich, die Platinen, die Aluminiumplatinen gehören wirklich abgerissen vom Becher. Also die meisten Joghurtbecher haben so einen Aluminiumdeckel obendrauf. Nicht einen Kunststoffdeckel, der das nochmal zumacht, sondern dieses Aluminium.
Und warum muss ich das abmachen?
Weil sonst das nicht mehr richtig sortenrein recycelt werden kann. Weil das ist nämlich jetzt die Realität, wie können Sachen gesucht werden. Und wenn zwei Materialien, die eigentlich getrennt werden können von den Konsumenten, wenn die zusammenhängen, dann ist das mehr Aufwand und im Zweifel wird das dann einfach verbrannt, weil man es gar nicht richtig auseinandersortieren kann. Also die Aufgabe der Konsumenten besteht darin, wenn ich beispielsweise so einen 3K-Becher habe, da ist außen so eine Pappmanschette, innen drin ein Kunststoffbecherchen und dann da oben drauf ein Aluminium, dann haben wir drei Materialien und die müssen auch physisch getrennt werden.
Und wenn das nicht so ist, dann kann man damit in der Wiederverwertung nichts anfangen. Dann wird das im schlimmsten Fall, wie Sie sagen, einfach verbrannt.
Genau, und das hat einfach nicht die technischen Gründe, sondern wirtschaftliche Gründe, weil dafür muss ich dann nochmal einen extra Durchgang haben und muss das dann nochmal extra aussortieren.
Da müsste also jemand nochmal stehen und meinen Deckel abreißen, bevor das in die große Anlage geht.
Theoretisch schon. Also die hochtechnischen Anlagen, die versuchen alles rauszukriegen, nur uns macht es eigentlich nichts aus, als Konsument das mal kurz auseinanderzunehmen und im Zweifel würde eine Anlage, die eben jetzt nicht so hochtechnisch ist und die auch andere Wirtschaftlichkeitsberechnungen hat, das dann eher als Brenngut verkaufen, anstatt es nochmal durch das ganze System, um es nochmal zu trennen.
Okay, und je mehr man verwerten kann, desto sinnvoller ist in Ihren Augen Wiederverwertung.
Genau, also wir haben auch von der EU eine Vorgabe, ganz klar, dass wir darauf achten sollen, dass die Ressourcen, die wir zur Verfügung haben, ob das Kunststoff, Aluminium, Weißblech oder Papierstoffe, dass wir die so häufig wie möglich benutzen. Macht ja auch Sinn, weil warum immer was Neues gebrauchen, wenn man die Materialien, die da sind, wenn man die besser pflegt, sauberer hält, reiner hält und die dann mehrmals benutzen kann.
Was passiert denn jetzt, wenn in meinem gelben Sack sowas landet, wie aus Versehen ein Papiertaschentuch, was da ja wohl nicht rein darf? Oder sagen wir mal ein Stück Glas? Oder tatsächlich, ich habe gelesen, Einwegrasierer darf man auch nicht in den gelben Sack schmeißen. Oder Tapetenreste oder eine Videokassette. Sagen wir mal, das landet da jetzt aber drin. Stört das dann die gesamte Wiederverwertung?
Also es kommt immer so ein bisschen drauf an. Also so ein Tempotaschentuch stört natürlich nicht. Also es wird ja auch ganz viel aussortiert und als Restmüll beziehungsweise als wie so eine Schlacke wird das rausgebracht. Also wenn mal was aus Versehen daneben geht, ist das nicht so dramatisch. Aber wenn es dazu benutzt wird, das Müllvolumen in der Restmülltonne gering zu halten und wenn das viele Leute machen, dann wird das System ineffizient.
Ich habe ehrlich gesagt Freunde, die aufgeklärt sind und interessiert daran, die Umwelt zu schonen und die einfach sagen, sie glauben das gar nicht, dass beim gelben Sack da nachher noch so viel sortiert und wiederverwertet wird. Wie können Sie denen diesen Zahn ziehen?
Also sagen wir mal so, das beste Argument ist der Geldbeutel. Jeder muss sich klar sein, wenn ich etwas kaufe, was verpackt ist, dann zahle ich die Entsorgung schon gleich mit, weil die Gebühren für den grünen Punkt bzw. für die Entsorgung sind ja im Preis drin enthalten. Die werden auch von dem Konsumenten gezahlt. Und wenn ich es jetzt nicht in den gelben Sack gebe, dann zahle ich meinen Restmüll und ich zahle zusätzlich mit meinem Produktpreis die Entsorgung. Das heißt, ich zahle doppelte Entsorgung. Das ist so die eine Sache. Die zweite Sache ist, wenn alle die Ressourcen immer nur neue Ressourcen haben wollen und nicht recycelt wird, dann werden die Preise noch höher, gerade jetzt in diesen Kunststoffmärkten.
Jetzt fassen wir nochmal zusammen. Sie haben gesagt, wenn ich unterstützen möchte, was ich ja tun sollte, dann alles, was man trennen kann, bitte trennen, bevor es in den gelben Sack kommt. Gibt es noch andere wichtige Dinge, damit das mit dem Recycling noch besser funktioniert?
Also ich gehe nochmal auf dieses Trennen. Das ist nicht nur der Joghurtbecher, sondern das ist auch, wenn ich so abgepackten Käse habe, die Deckelfolie ist was anderes als diese Tiefziehfolie unten. Wirklich alles, was auseinanderziehbar ist, muss auseinandergenommen werden. Also das ist wirklich das Wichtigste. Vielleicht noch eine Sache, man soll sich vielleicht schon mal ein bisschen überlegen, dass man so ein bisschen drauf achtet, wie schwer sind die Becher oder wie schwer sind Verpackungen. Da kann man dann teilweise auch so ein bisschen, vielleicht kann man mit weniger Material etwas machen.
Die Verpackungsingenieurin Carolina Schweig im DR-Radio-Wissen-Gespräch mit Marlies Schaum über den Inhalt vom gelben Sack, wie wir den richtig bestücken können, diesen gelben Sack, und was davon von dem Inhalt wiederverwertet werden kann. Tagesthema in DR-Radio-Wissen heute: Verpackungen.